Herzlich willkommen. Ich habe die Freude, eine weitere Live-Podcast-Aufnahme ankündigen zu dürfen, und zwar draußen mit Klausen und hier bei unserem RefLab Podcast-Festival zu begrüßen. Alles wird gut. Ich bin Johanna Di Blasi aus dem RefLab-Team. Das RefLab, das habt ihr, wenn ihr schon länger heute hier auf dem Gelände seid, vielleicht schon mehrfach gehört, ist das reformierte Medienlabor in Zürich. Und der Podcast draußen mit Klausen ist fast seit Beginn in unserem Portfolio. Es ist ein Podcast für Kultur- und Gesellschaftsfragen. Ich mag den sehr, ich höre den sehr, sehr gerne. Ich mag den Claim auch: Die Kultur der Gegenwart ist voller Religion, ob es einem gefällt oder nicht. Und Johann Hinrich Klausen ist unser Mann in Berlin. Du schickst uns alle zwei Wochen, ich darf sagen, mit der Präzision wie ein Schweizer Uhrwerk, eine neue Episode. Und du hast auch manchmal schon im Sommer durchgemacht?
Ja, das ist aber nicht gesund.
Okay. Und das ist umso erstaunlicher und für uns natürlich erfreulich, weil du ja jetzt nicht ein unterbeschäftigter Mann bist. Johann Hinrich Klausen ist der EKD-Kulturbeauftragte, also das Ganze wäre Kulturbeauftragte des Rates der Evangelischen Kirche Deutschlands seit 2016. Und du bist ein gefragter Interviewpartner, die Medien fragen dich immer wieder an zu ethischen Fragen, zu theologischen Fragen, und du bist ein Vielschreiber. Man kann sich in der Buchhandlung Strobel vorne davon überzeugen. 7 Bücher liegen von dir aus da. Und zu deiner Biografie: Du hast Theologie studiert und recht klassisch-liberal-theologisch hast du zu Jesus-Deutung von Troeltsch deinen Doktorhut erworben und bist auch habilitiert, und zwar zu dem Thema Glück und Gegenglück. Ich habe es gegoogelt, Gegenglück ist ein anderes Wort für Unglück. Das ist differenzierter natürlich auf wie viele Seiten? 200 Seiten. Es ist die dunkle Schwester des Glücks?
Die dunkle Schwester.
Okay.
Die Zwillingsschwester.
Du warst auch Pfarrer, zuletzt Hauptpfarrer in St. Nikolai in Hamburg. Und dann bist du nach Berlin gewechselt. Du pendelst auch zwischen Hamburg und Berlin, in die Auguststraße, also mitten in das kulturelle Herz Berlins. Und du gehst ein im Regierungsviertel ein und aus. Und hast dir als Gast jetzt eingeladen Erik Nussbaumer, Nationalrat. Und wir dürfen uns freuen jetzt auf ein Gipfeltreffen. Bern, Bundesbern und Berlin. Und ich bin sehr gespannt auf eure Diskussion, auch auf die Frage, wie der Glaube den Blick auf die Politik prägt und wie das politische Engagement den Blick auf die Welt prägt.
Nach draußen mit Klausen.
Ein Podcast von Johann Hinrich Klausen über Kultur und Religion.
Herzlich willkommen hier im Raum und dann an den digitalen Endgeräten und den Kopfhörern. Heute gibt es ein Gespräch zwischen den Welten, zwischen Bern und Berlin. Ich füge noch eine andere Alliteration hinzu, zwischen Zerbst und Zürich. Ich war letzte Woche, hatte ich viel zu tun in Zerbst in Sachsen-Anhalt und bin dieses Wochenende in Zürich und bin erschlagen von der Züricher Pracht im Vergleich zum anders schönen Zerbst. Zwischen den Welten von Politik und Glaube, auch zwischen überhaupt Schweiz und Deutschland, wie nah ist sich das eigentlich und wie fern, wo bleibt eine Fremdheit, wo erkennt man sich doch wieder. Ich bin als Gast aus Berlin gekommen und bin sehr froh, dass du, lieber Erik Nussbaumer, heute hier zu einem Gespräch zur Verfügung stehst. Ich fange mal kurz an. Es gibt, ich weiß nicht, das wird in der Schweiz ganz anders sein, aber in Deutschland eine unendliche Dauerdebatte darüber, soll die Kirche politisch sein? Und ja oder nein oder kommt drauf an. Und ich muss leider jetzt schon sagen, dass ich diese Diskussion, so wie sie geführt wird, ganz schön langweilig finde, weil ich sie seit Ewigkeiten kenne und mir seit Ewigkeiten unklar ist, wer hier eigentlich gemeint ist, wer ist die Politik und wer ist die Kirche und überhaupt. Und überhaupt finde ich so aufgeregte Abstraktheiten immer ein bisschen ermüden und finde es interessanter, mal mit einem konkreten Menschen zu sprechen, der beides zugleich ist und auf seine Weise versucht, unterschiedliche Welten, Haltungen, Einstellungen, Arbeitsweisen, Denkweisen zu verbinden als Christenmensch und als politischer Akteur. Und was bleibt da auch, was geht zusammen und wo bleiben auch vielleicht Widersprüche oder Reste? Und zugleich finde ich es total interessant, das habe ich schon in unserem Vorgespräch gemerkt, wie unterschiedlich Deutschland und die Schweiz ist. Man denkt das ja immer nicht, weil man als Deutscher denkt, sind ja alle so wie wir. Stimmt aber natürlich nicht.
Denken wir auch.
Das entlastet mich, dass ihr das auch macht. Ich freue mich, dass ihr das auch denkt. Also ganz kurz, wir werden das dann noch mal ein bisschen in einzelnen Schritten nachvollziehen und dann kommen wir auch bisschen an deiner Biografie, jetzt nicht nur, aber auch, damit wir mal so einen plastischen Eindruck bekommen und dann schreiten wir so ein paar Themen ab und freuen uns dann natürlich auch auf die Diskussion danach. Also Erik Nussbaumer engagiert sich seit vielen, vielen Jahren als Abgeordneter in der Schweizer Politik, seit 2007 im Nationalrat, im Jahre 2024 Präsident des Nationalrates. Und da war mein erstes Erstaunen. Mann, da hast du ja einen richtig bedeutenden Gesprächspartner. Du hast den Namen aber noch nie gehört. Und das kann natürlich erstens daran liegen, dass meine Kenntnis der Schweizer Innenpolitik nicht so doll ist. Oder aber es kann auch schon damit zusammenhängen, dass es eben da auch richtig einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen Schweizer Politikkultur und der deutschen. Also Präsident des Nationalrats, das wäre ja bei uns eines der ersten drei wichtigsten Ämter. Das ist dann immer eine prominente Person, über die dann alle eine Meinung haben und über sie sprechen. Wäre das der Bundestagspräsident?
Die Bundestagspräsidentin war es, ja.
Sozusagen, genau. Deshalb meine erste sozusagen Irritation, stimmt das, dass man in der Schweiz Politiker sein kann und auch wirklich höchste Ämter haben kann, ohne in diesem Sinne prominent sein zu müssen? Oder ist das jetzt wieder eine deutsche Idealisierung, dass es alles so gemütlich ist in der Schweiz?
Ja, zuallererst herzlichen Dank für die Einladung. Also ich glaube, in der Schweiz sind alle Politikerinnen und alle Politiker irgendwie prominent, weil wir ja diese direkte Demokratie haben und wir in unseren Wahlkreisen extrem verankert sind. Man kennt mich schon, man spricht mich auch an, also in der ganzen Schweiz inzwischen, weil man schon bekannter wird. Aber ich glaube, es ist nicht so diese Prominenz einzigartig höher gestellt.
Oder medial vermittelt.
Ja, aber wir haben auch nicht diese Stellung, oder? Wenn man Bundestagspräsidentin ist, dann ist man das für ein paar Jahre und wir haben ein Rotationssystem in der Schweiz. Mich war das jetzt für ein Jahr und dann ist wieder alles vorbei. Und so ist das bei vielen Ämtern in der Schweiz. Auch die Bundespräsidentin, die Vorsitzende der Regierung oder der Vorsitzende der Regierung ist auch nur für ein Jahr. Wir haben keinen Premierminister oder irgendjemand, der da immer vorne ansteht und das ist eine Eigenart. Also das höchste der Gefühle ist, wenn man im Parlament eine Kommission leitet, dann darf man das 2 Jahre machen und sonst ist man immer nur ein Jahr eigentlich in einer prominenteren Stellung. Und das stimmt schon, es ist, du hast gesagt, das wäre ja jemand unter den ersten drei. Dem Nationalratspräsidenten sagt man auch, das ist der höchste Schweizer weil der Nationalratspräsident im Falle der Vereinigten Bundesversammlung die Vereinigte Bundesversammlung leitet. Aber das führt nicht zu einer extrem höheren Prominenz, auch wenn ein paar Interviews mehr sind im Jahr, wenn man dieses Amt hat.
Ja, als ich mir das vergegenwärtigte, erinnerte ich mich an Debatten in Deutschland bei den Grünen von vor 30 Jahren, wo sie versucht haben, das Rotationsprinzip einzuüben, dass man immer nur eine Legislaturperiode 4 Jahre im Amt sein kann. Und das haben sie, glaube ich, 3 Jahre so gehalten und dann aufgegeben. Zeigt aber eben, dass wir wirklich komplett andere Systeme haben. Und auch andere Kulturen. Mit Prominenz meine ich nicht unbekannt sein. Wichtig ist ja, dass man bei den Bürgerinnen und Bürgern bekannt ist. Das ist nochmal durch eure andere politische Kultur vielleicht nochmal stärker gegeben als bei uns. Was mich nur gerade einfach auch beschäftigt mit den paar Politikern, die ich kenne, ist, sind diese Entfremdungen durch Medienprominenz. Man ist dann so eine Medienfigur. Die Leute reden aber nicht mit einem, aber man wird irgendwie so durch die Landschaft geführt.
Das kennen wir weniger. Also
nicht so schlimm.
Nein, also es ist komplett anders bei uns. Also ich spaziere durch die Straßen und die Leute in meinem Wahlkreis, die kennen mich, die politisch interessiert sind. Ich habe keinen Bodyguard. Als Nationalratspräsident hatte ich 1-2 Mal eine polizeiliche Begleitung, aber sonst sind wir da ganz frei mitten in der Stadt unterwegs. Und wer politisch interessiert ist, quatscht mich an. Manchmal positiv, manchmal negativ. Das ist bei uns völlig normal.
Ich will gleich so ein paar Stationen deiner Biografie mal abschreiten, aber erst nochmal eine grundsätzliche Frage. 2007, also gut 20 Jahre in dieser Politik, auf dieser Ebene. Gibt es so Punkte, wo du sagen würdest, da hat sich richtig was verändert in diesen 20 Jahren? Von der Atmosphäre, der Art, wie man zusammenarbeitet, überhaupt vom Arbeitsalltag? Oder würdest du sagen, nee, da ist schon bei uns auch eine größere Kontinuität, trotz aller Katastrophen und Disruptionen, die es gegeben hat?
Ja, ich würde sagen, die sozialen Medien haben die politische Arbeit schon verändert.
In den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren, sowas?
Ja, ich glaube, es hat noch einmal zugelegt. Mhm. Es ist viel schneller, viel heftiger. In den sozialen Medien findet man auch Journalisten, die einen direkt angreifen. Es gibt alle Dimensionen, die ich früher so nicht erlebt habe. Das führt auch dazu, dass die Politik aus der Parteiperspektive auch in der guten Schweiz kampagnengesteuerter wird, sage ich jetzt mal. Man denkt immer in Kampagnenmodus und diese alte, gute Tradition, die ja in der Schweiz immer betont wird, wir sind auch kompromissfähig und wir haben Konkordanzregierung und darum versuchen wir, den Mittelweg zu finden, das ist ein bisschen verloren gegangen. Ich habe das auch in meinem Präsidialjahr gesagt, wir steuern ein bisschen auf eine Kampagnendemokratie zu, finde ich, wenn man nicht aufpasst. Die nächste Stufe wird jetzt sein, soll man auch in der Schweiz Unterschriften, das sogenannte E-Collecting. Bis jetzt haben wir so Referendumsunterschriften und Initiativunterschriften fast ein bisschen vor dem Gemeindehaus gesammelt. Und wir mussten mit Argumenten überzeugen. Und dann hat man eine Unterschrift sich erkämpft mit einem Argument. Und jetzt wahrscheinlich die nächste Stufe wird sein, wir werden wahrscheinlich auch Sammelmöglichkeiten digitaler Art einführen. Das führt dazu, dass noch mehr die digitale Kampagne gewinnt und vielleicht auch eine gewisse Entfremdung dann stattfindet zwischen den Leuten, die die Unterschrift geben mit Klick und dem Argument, dass man nicht mehr direkt austauschen muss. Und das hat sich verändert. Diese Kampagnenorientierung als Partei, aber auch diese Digitalisierung, das verändert die Politik.
Also ich hatte einen Podcast, bei dem ich besonders viel gelernt habe. Das war vor einem Jahr, habe ich mit aufgenommen mit meinem Reflab-Kollegen Stefan Jütte, weil ich mir mal richtig erklären lassen wollte, wie direkte Demokratie funktioniert. Ich habe immer nur in Deutschland gehört, das kann nicht funktionieren. Und dann hat er mir das wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Muss ich hier jetzt den Anwesenden nicht nacherzählen. Und da hatte ich aber auch schon den Eindruck, dass man ständig in Auseinandersetzungen, in Debatten, in Abstimmungen ist. Insofern immer auch in Kampagnen für dieses gegen jenes. Das ist nicht ganz neu, sondern das ist ja eigentlich ein Grundmodus Schweizer Politik. Man ist immer in irgendwo wird immer eine Kampagne durch die Straßen geführt. Durch soziale Medien kann das sich natürlich nochmal verändern. Hast du darauf reagiert? Arbeitest du anders? Hast du da jetzt irgendwie dir alle möglichen Assistenzen zugelegt? Oder ich sehe an deinem Gesicht nicht so?
Nein, ganz entziehen konnte man sich dem nicht. Selbstverständlich hat man auch Kanäle, wo man seine Argumentation, seine Meinung auch in den digitalen, in den sozialen Plattformen da präsentiert. Aber es hat noch einmal zugenommen. Ich mag mich erinnern, als ich im 23er Wahlkampf war, da wurde ich da aufgefordert, Instagram kannst du nicht mehr ausweichen. Nussbaum, du brauchst jetzt noch ein Instagram-Konto. Habe ich gesagt.
Da war die Freude groß?
Nein, die Freude war nicht groß, weil ja, es ist halt immer, ja, teilweise sind sie ja jetzt gekoppelt, diese sozialen Plattformen, aber da fängst du mit Facebook an, bist da inzwischen ein alter Politiker und dann kommt dann X dazu, also Twitter damals, und das war eine sehr interessante Plattform, wenn man die Journalisten oder die Medienöffentlichkeit ansprechen wollte. Das war ein einzigartig gutes Instrument, würde ich in meiner politischen Laufbahn sagen. Jetzt ist es ein bisschen entgleist. Aber jetzt mit Fotos und mit Instagram, da habe ich jetzt das Gefühl, da kann ich meine politischen Messages nicht so gut hinüberbringen. Aber die Jüngeren in meiner Partei, die können das extrem gut. Aber ich bin da nicht das große
Talent. Dann dürfen die das machen. Ja, das ist ja gut genau. So. Aber es ist bei dir nicht so schlimm wie bei mir, wo die Kinder das verboten haben, dass ich auf Instagram gehe, weil ich zu alt sei. Ja. Fand ich dann auch nicht so nett, aber vielleicht stimmt es ja. Aber jetzt gehen wir nochmal wirklich zurück, wie du angefangen hast, überhaupt, wo du herkommst, wie du geprägt bist. Du hast mir erzählt, jetzt kommen so allerlei Etiketten, die müssen wir ein bisschen auflösen und beschreiben. Also ein pietistisches Elternhaus, Täuferfamilie, Methodistenkirche, das sind jetzt gleich drei Etiketten aus der Kirchengeschichte. Löst uns das doch mal auf. Wie bist du aufgewachsen? Was hast du von zu Hause aus mitbekommen?
Ja, mein Elternhaus ist aus der Täuferfamilie, Mennoniten. Aber meine Eltern sind in den Kanton Zürich gezogen und da gibt es ja keine Täufer mehr.
Aber sie sind inzwischen erlaubt, nicht?
Ja, schon ganz viele Versöhnungsanlässe. Aber es gibt trotzdem keine Täufergemeinden, also altevangelische, im Kanton Zürich. Und darum gingen meine Eltern mit uns dann als Kinder in die evangelisch-methodistische Kirche. Und dort bin ich dann kirchlich sozialisiert worden, bin dort groß geworden, die ganze Jugendarbeit gemacht. Aber zu Hause war das immer so ein bisschen diese Überzeugung, die mennonitische Tradition, das Täufererbe, das muss hochgehalten werden. Und das endet dann vielmals auch in vielleicht etwas pietistischen Überzeugungen und Grundelementen.
Und also ich verbinde mit den Täufern einmal eine klare pazifistische Ausrichtung. Und ich verbinde mit ihnen auch erstmal eine also das hat ja mit der Geschichte zu tun, sind lange verfolgt worden, also auch eine Staatspolitikabstinenz. Ist das Quatsch oder hast du von diesem träumerischen Element, was ja wirklich ein kostbares Erbe ist, vielfach verfolgt und bedroht und dann hat es sich wieder neu erfunden und hat überlebt und andere Orte gefunden. Aber wo würdest du sagen, das Täuferische hat bei mir oder ist es eher so eine Grundstimmung, dass du sagst, das ist wichtig?
Also das Friedenstheologische, das habe ich schon immer gehört. Mhm. Und das ist auch ein wichtiges Element und das hat mich auch immer auch begeistert ein Stück weit in der theologischen Auseinandersetzung. Aber dieses weltfremde, zurückgezogene, das auch in der Täufergeschichte vorhanden ist, das habe ich in meinem Elternhaus nicht erlebt. Also meine Eltern und auch viele Kolleginnen und Kollegen, die ich aus der Mennoniten-Tradition in der Schweiz kenne, die leben nicht so zurückgezogen, auch wenn es im Jura noch zurückgezogene Täuferhöfe gibt, aber ja. Grundsätzlich sind diese Menschen alle im öffentlichen Leben integriert. Mein Urgroßvater, der war Leiter oder Ältester einer Mennonitengemeinde und der war schon in der Politik damals, also vor 100 Jahren. Und von daher ich glaube, dieses alte Bild stimmt für die schweizerische Täufertradition nicht.
Ja, ich habe mal ein Buch geschrieben über die seltsamsten Orte der Religion und dann habe ich auch geguckt, so verschiedene Länder abgreifen und dann musste ich, dachte, der Schweiz muss auch drin vorkommen und dann habe ich, was mache ich, was ist seltsam und dann habe ich, oder befremdlich oder interessant oder geheimnisvoll oder außergewöhnlich und dann habe ich über diese Jura-Gemeinschaften der Täufer, die dann, ich glaube, oberhalb der Baumgrenze siedeln durften. Das hat dann der katholische Bischof und so. Die Geschichte habe ich mal nachvollzogen für dieses Buch. Das fand ich total interessant, ist aber eben eine weit entfernte Geschichte. Dann hast du mir erzählt, hast du gerade schon angedeutet, ich weiß nicht, ob das schon gleich Politik war, aber dass du sehr geprägt worden bist durch kirchliche Jugendarbeit bei den Methodisten. Und da habe ich so rausgefunden, die Prägung war jetzt nicht nur so das religiöse, inhaltliche, sondern selber sich organisieren, Gruppen bilden, führen. Was hast du da gemacht und wie war das für dich?
Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe viel kirchliche Jugendarbeit gemacht, von der sogenannten Jungschar über die Jugendarbeit, all diese Elemente. Und im Rückblick habe ich dann später immer gesagt, vieles, was ich heute kann, auch in der Politik, habe ich eigentlich in der Jugendarbeit gelernt.
Nämlich?
Nämlich, sich mit anderen Menschen an den Tisch zu setzen, miteinander nach Lösungen zu suchen, etwas vorzubereiten, etwas auszuformulieren, von verschiedenen Herkünften zu schauen, was könnten wir jetzt machen und dann das auch so umzusetzen, dass es dann am Pfingstwochenende funktioniert. Und in dem Sinne auch in diesem Spiel von Suchen und dann Verantwortung übernehmen, da habe ich, glaube ich, vieles in der Jugendarbeit gelernt, wenn ich ganz nüchtern das betrachte. Natürlich hat man später dann noch die Ausbildung und die entsprechende Management-Ausbildung, aber ich habe vielmals in meinem beruflichen Tätigkeit immer gesagt, hätte ich das nicht gehabt, ich hätte bei Null begonnen. Und so habe ich in der Jugend und kirchlichen Jugendarbeit aus meiner Sicht sehr viel mitgenommen, was ich heute auch noch davon zehren kann.
Und bist du dann mehr der Moderator gewesen oder der Anleiter? Oder ist das eins?
Nein, ich bin schon eher der Typ, der dann versucht zu machen und aber auch Leute mitzunehmen und andere mitzunehmen und zu begeistern. Und ja, moderieren kann ich auch, aber eigentlich bin ich eher der Typ, der sagt, komm, so packen wir es jetzt an.
Ich habe vor kurzem ein Familienfest organisiert und da, als das fertig war, sagte ein älterer Cousin, du hast das richtig toll kirchlich gemacht, du hast das genauso durchgezogen, wie du wolltest und alle hatten das Gefühl, sie hätten mitbestimmt und vielleicht passt das auch auf dich.
Gute Geschichte, ja.
Anpacken, du hast was Ordentliches gelernt, neben dem dann einen richtigen Beruf und richtig gearbeitet, Elektroingenieur studiert, Unternehmer gewesen. Ich heb das so ein bisschen hervor, weil wir in Deutschland eine große Diskussion darüber haben, dass in unseren Parlamenten und politischen Ämtern viel zu viele immer schon Politiker und Politikerinnen leben, die häufig keine abgeschlossene Berufsausbildung mehr haben, weil sie einfach sozusagen früh in diesen Betrieb reingekommen sind, den dann auch gelernt haben. Das will ich jetzt nicht schlecht machen, aber eben keine Berufserfahrung außerhalb der Politik haben. Und dafür gibt es viele Gründe, weil das einfach auch so ein menschenfressender Betrieb ist, dass das eigentlich ein anderes Leben kaum möglich ist. Ich kenne das bei Politikerinnen und Politikern, die eigentlich sozusagen Familienleben ist nicht drin und aber auch sozusagen die Möglichkeit, vorher eine andere Existenz oder parallel eine andere Existenz zu haben, kaum möglich ist. Und wenn sie ein abgeschlossenes Studium haben, dann ist es Rechtswissenschaft. So, das ist auch schön, aber sehr einseitig. Also keine Unternehmer, keine Techniker. Es gab vor kurzem auch noch mal eine sehr interessante soziologische Untersuchung, die eben dargestellt hat, dass auch überhaupt niemand aus der Arbeiterklasse, wie immer es das noch gibt. Also auch bei der Sozialdemokratischen Partei nicht mehr, die sind dann Lehrämtler oder eben abgebrochene Juristen. Das ist insofern, also ich führe das so aus, weil da ein großes Thema dahinter steckt, nämlich bis hin dazu, dass dann eigentlich Handwerker eigentlich durch die AfD repräsentiert sind. So, jetzt zu dir, das ist bei ja nun nicht dein Problem, sondern du hast richtigen Beruf erlernt und ausgeübt.
Also ich würde sagen, das ist ein Phänomen der schweizerischen Politik, Gestaltung. Also bei uns gibt es ja nicht so viele Vollämter und schon gar keine Assistenzstellen in der Politik.
So dass also man als Assi man, dann
man beginnt, hochkommt. Wenn man beginnt zu politisieren, ist das bei uns, nennt sich das Milizsystem. Man beginnt auf kommunaler Ebene, vielleicht am Abend hat man Kommissionssitzungen und so weiter, vielleicht auch lokales Parlament, aber immer teilzeitlich, das ist nie ein Vollamt. Das geht so weiter auf kantonaler Ebene, das ist nie ein Vollamt, wenn man in der Legislative ist. Und nur wenn man in eine Stadtexekutive kommt oder in eine Kantonsexekutive, kann es zum Beruf werden. Aber sonst ist man immer teilzeitlich und sogar auf nationaler Ebene, wenn auch ein bisschen überhöht, ist man immer noch überzeugt, dass es gut ist, dass man Nationalrat ist und dann eben noch ein bisschen arbeitet. Auch das ist nur ein Teilzeitengagement. Wobei mit der Geschwindigkeit der Politik ist das ein bisschen ein Selbstbetrug. Im Nationalrat kann man eigentlich nicht mehr mithalten, wenn man noch viel arbeitet, beruflich arbeitet daneben. Genau. Aber es zieht sich durch das schweizerische Politikverständnis. Wir möchten keine Vollzeitpolitiker in der Legislative und darum sollen sie immer bemüht sein, dass daneben noch gearbeitet wird.
Müssen Sie ja auch, einfach um sich selber zu ernähren, genau. Also weil das die Politik nicht tut. Die Frage, eine Frage, die sich mir angeschlossen hat, das hatten wir zum Teil auch noch, also in meiner Heimatstadt Hamburg gab es das auch noch lange, hat mein Vater auch mal gemacht, das, aber auch nur eine Legislatur, dann war es vorbei mit der Miliz. Setzt aber doch auch voraus, dass dann die Arbeitgeber, die Firmen, bei denen man ist, oder die Kunden, mit denen man zu tun hat, dafür Verständnis haben? Oder ist das eine falsche Frage?
Nein, das setzt schon voraus. In der schweizerischen Tradition gibt es eigentlich zwei Entgegenkommen von der Wirtschaftswelt. Das eine ist immer, war die Dienstleistung im Militär, die war immer sehr hoch geschätzt und das hat man immer unterstützt von der Arbeitgeberseite. Man war nie der Meinung, das ist etwas, das man nicht tun soll, weil wir ja auch im Militär ein Milizsystem haben. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für das politische Engagement. Vielleicht nicht im gleichen Engagement, in gleichen Tiefe und in gleichen Stärke, wie das vielleicht früher war. Aber es gibt heute immer noch große Arbeitgeber in der Schweiz, die bewusst sagen, wer bei uns arbeitet, bekommt gewisse Tage frei oder bezahlt frei, damit man sich im Gemeinwesen engagieren kann. Aber es gibt sicher auch kleinere Firmen, die das nicht wollen und nicht leisten können. Aber bei größeren Arbeitgebern würde ich sagen, wenn sie eine Schweizer Identität oder Identifikation haben, ist das immer noch vorhanden.
Du hast jetzt also kurz angetickt, welche Station du durchlaufen hast, vom eben Kantonteil und so weiter bis hin eben Nationalrat. In Deutschland nennt man das die Ochsentour.
Bei uns auch, ja.
Bei euch auch. kannst du dich erinnern, mit welcher Ursprungsmotivation du da eingestiegen bist? Gab es so ein Aha-Erlebnis, eine Bekehrung, eine Epiphanie oder einen Ausgangskonflikt, mit dem du angefangen hast? Und wenn ja, was ist daraus nach 20 Jahren geworden?
Also die Energiefrage, ich bin ja eben Elektroingenieur, die Energiefrage und damit auch die Nuklearfrage, die hat mich schon im Studium beschäftigt. Und darum wurde ich sicher auch über diese energiepolitische Frage politisiert, aber habe dann einige Jahre nicht ein Amt angestrebt.
Du warst AKW-Gegner, oder?
Genau, genau. Immer noch.
Und gut.
und das hat mich schon auch politisiert. Dort spürt man natürlich, dass Politik sehr stark hineinspielt, wenn man etwas verändern will, eine Energietransformation einleiten will gesellschaftlich, dann kommt man zur Politik und das hat mich immer beschäftigt. Das war das eine. Das zweite war, ich erzählt habe, friedenstheologisch natürlich auch mit der Militärfrage konfrontiert, Militärdienstfrage. Und als ich ein junger Mann war, gab es in der Schweiz noch keinen Zivildienst. Und das zweite Element war sicher diese Frage, wie kann man in der Schweiz einen zivilen Ersatzdienst einführen? In der Schweiz kann man eine Volksinitiative lancieren, wenn man so etwas will. Da gab es verschiedene Volksinitiativen in meiner Jugend und als ich etwa 20 Jahre alt war, war es die Tatbeweisinitiative, wo wir quasi gefordert haben, Wer anderthalb Mal so lange Zivildienst leistet wie der Militärdienst, der soll das tun dürfen, ohne Gewissensprüfung. Weil bis zu jenem Zeitpunkt kam man ja ins Gefängnis, wenn man den Militärdienst verweigerte. Und ich glaube, diese zwei Elemente, Energiepolitik aus dem Studium heraus, plus Militärdienstfrage als selbst betroffener junger Mann, diese zwei Elemente haben mich politisiert, aber das führte nicht automatisch jetzt in die Parteipolitik oder in die Aktive. Das kam etwas später dann, als ich etwa 30 Jahre war. Im Dorf, wo ich lebte, gab es da gute, engagierte Politikerinnen und Politiker, denen habe ich mich angeschlossen.
Jetzt will ich mal gerne dieses große Lebensthema Energie mir mal kurz mit dir anschauen. Das hast du ja technisch, politisch bearbeitet. Du hast auch noch intellektuell, theologisch draufgesattelt, um das besser auch zu verstehen und auch zu vertreten. Was mich interessiert, ist, dass das ja einerseits ein hochtechnisches und ökonomisches Thema ist und zugleich jedenfalls in Deutschland ganz stark auch von Kulturkampfqualität versehen, so dass man es eigentlich kaum richtig lösen kann. Habt ihr in der Schweiz eine bessere Art, sagen die Konflikte oder auch die Sachfragen, die damit verbunden sind, wie man es macht, wie man es umsetzt, wie man es bezahlt, besser zu diskutieren und Entscheidungen zu treffen, als wir in Deutschland, wo wir immer so ein bisschen hin und her schwanken zwischen denen, jetzt machen wir nur noch grün oder die Frage, gehen wir doch zur Atomkraft zurück?
Also ich würde nicht sagen, dass wir das besser machen oder Deutschland schlechter macht. Es ist in beiden Ländern eine politische Auseinandersetzung, wie man es gestalten soll. Und es ist natürlich eine gesellschaftlich große Frage. Soll man ein Energiesystem umbauen von einer mehr fossilen, nuklearen Abhängigkeit in eine mehr erneuerbare Energiezukunft? Und dass das politische Auseinandersetzung gibt, ist ja logisch. Und ich hatte das Gefühl, Deutschland war etwas schneller am Anfang mit dem Umbau. Die Schweiz ist ein bisschen langsamer in dieser Sache. Aber jetzt beginnt auch in unserem Land, wie in Deutschland, wieder Diskussion. Hat man einen Fehler gemacht, Anführungszeichen, soll man doch nicht wieder zurückkehren und die Nuklearenergie oder die Atomkraftwerke als Backup da irgendwie installieren? Diese Diskussion ist genau die gleiche wie in Deutschland. Und von daher würde ich jetzt nicht an den Punkt gehen, Deutschland hat es besser gemacht, die Schweiz. Okay. Wir haben unseren Weg gesucht, wir haben auch Ausbauziele erreicht und wir haben das auch mit politischen Instrumenten gefördert. Und von daher,
sag doch
ich
mal,
bin nicht in diesem Wettbewerbsmodus Deutschland besser und Schweiz schlechter.
Ziehen wir mal raus. Ich versuche natürlich immer die Schweiz besonders rosig zu sehen, wo ich hier Gast bin heute. Wo würdest du sagen, da haben wir richtig was geschafft? Also hat man ja nicht immer in der Politik. Man ist ja ständig im Betrieb und mal gewinnt man, mal verliert man. Manchmal hat man vielleicht auch den Eindruck, das ist alles sinnlos, was ich betreibe und die Zeit wird darüber hinweggehen. Aber wo würdest du sagen, bei dem Thema, was ja wirklich sehr, sehr wichtig ist, also emotional wie aber auch von deiner ganzen Berufskompetenz her, wo zu sagen, da haben wir richtig was geschafft und das könnte man eigentlich viel lauter erzählen.
Als Land etwas geschafft?
Ja, jetzt genau, jetzt in deinem Politikfeld Energie.
Also ich fand natürlich die Entscheidung der Schweizer Bevölkerung im Jahre 2017, keine neuen Atomkraftwerke mehr zu planen und zu bewilligen, fand ich eine intelligente Entscheidung, weil es eine Richtungsentscheidung war und gleichzeitig das mit einer Energiestrategie, Klimaschutzstrategie 2050 verbunden war. Das finde ich in der Politik eigentlich immer noch das Anspruchsvollste, diese Langfristigkeit zu formulieren, ohne einfach zu sagen, es ist ja sowieso nach meiner Amtszeit. Das finde ich immer noch spannend. Und dann schrittweise versuchen, miteinander das politisch weiter zu bearbeiten. Und das haben wir von 2017 nach dem Volksentscheid bis jetzt eigentlich gut hingekriegt. Jetzt hatten wir auch Ministerwechsel und so und jetzt fängt es wieder ein bisschen von vorne an. Aber grundsätzlich finde ich, bei aller Kritik hat man zu viel, zu schnell. Also das ist vor allem in eurem Land eine Diskussion, ist das alles zu schnell? Glaube ich, hat man es geschafft, mit der Gesellschaft einen Weg zu finden, dass die Klimaherausforderung nicht komplett unter den Tisch fällt und dass man gleichzeitig technologische Chancen und ökonomische Chancen miteinander formuliert hat. Und ich bin immer noch überzeugt, wir sollten diesen Weg weitergehen. Wenn man wissenschaftliche Grundlagen anschaut der Klimaerwärmung, dann ist es der richtige Weg, mehr auf erneuerbare Energien zu setzen und von nuklearen Risiken Abstand zu nehmen. Das finde ich immer noch richtig. Und da bin ich froh, dass ich dabei war und ein bisschen das mitprägen konnte.
Als Theologe interessiert mich natürlich, wie so christliche Motivation und Gedanken da eine Rolle gespielt haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das bei dir gar nicht so auseinanderdividieren lässt, das technologische Interesse, das politische und das christliche. Oder gab es Momente in diesen ganzen Debatten, wo du gesagt hast, da waren jetzt nochmal so ein christlicher Impuls für mich besonders wichtig, vielleicht bei einer bestimmten Konfliktsituation dran zu bleiben oder um für dich das Thema nochmal zu vertiefen?
Also wenn ich jetzt das so überlege, waren es zwei Elemente. Das eine ist, ich war ja einmal noch ein Jahr in den USA, habe dort noch ein bisschen Theologie studiert, ist hochgegriffen, mehr so ein bisschen versucht zu verstehen, was mein Sonntagsschulglaube mit theologischer Reflexion zu tun hat. Und das war ein hilfreiches Jahr. Und dort in diesem Jahr habe ich ein für mich sehr gutes Buch, es war nicht ein Bestseller, aber Energy Ethics hat das geheißen. Und das war für mich als Elektroingenieur, der da sich ein bisschen theologisch versucht noch zu betätigen, war das ein sehr hilfreiches Buch im Sinne der Reflexionsarbeit. Was soll ich jetzt mit meiner Ausbildung tun, wenn ich zurückkehre? Da war ich noch jung und das war für mich ein Schlüsselerlebnis, dieses Buch. Dann das zweite war sicher, also ich fühlte mich gut aufgehoben, als Frau Merkel nach der Fukushima-Katastrophe als erstes einen ethischen Rat einberufen hat, um die Nuklearfrage zu bearbeiten. Nämlich die Frage, was ist ethisch richtig, wenn wir technologische Optionen haben, die mit wenig Risiken möglich sind. Und da gab es eine ethische Gruppierung oder wie sagt man dem, eine Beratungsgruppe, die sie eingesetzt hat, die sich dieser Frage annahm, ist es gesellschaftlich vertretbar, eine risikobehaftete Technik auszulassen, wenn man weiß, dass es risikoärmere Technologien haben und wäre das nicht sowieso das Richtige. Das fand ich, habe das auch zwei, dreimal gesagt auf einem Podium, fand ich sehr interessant und das waren, glaube ich, so zwei gute Ergebnisse oder zwei gute Momente, wo meine eigene Reflexion sich mit nachbarschaftlicher Weltpolitik getroffen hat.
Du stehst ja doch eben für den Versuch, und da bist du ja, glaube ich, in deiner Altersgruppe auch nicht komplett alleine, so die öffentliche politische Person und die persönliche christliche Person zusammenzubringen. Ich frage mich, ob das ein Auslaufmodell, bin ich ja selber schon, aber ob das etwas ist, was es weniger geben wird. Also mit Sorge nehme ich wahr, und das würde ich gerne mal deine Einschätzung, der du es ja selber lebst, hören, dass für viele Religionen einfach was Fremdes und Befremdliches ist. Also die säkular eingestellt sind, damit irgendwie wenig anfangen können und dass diejenigen, die dann noch religiös, dann noch christlich sind, das nicht sozusagen liberal vermittelt formulieren, sondern eben sozusagen stärker polarisierend. Also diese Vorstellung, dass man sozusagen ein Politiker der Mitte, ist man vielleicht in der Schweiz immer, weiß ich nicht, aber sein kann, wenn man eben Christliches und Politisches vermittelt, dass das weniger wird, weil das Christliche stärker an den Rand geht und sich dann bei auch selber polarisiert. Wie nimmst du das in der Schweiz? Ich sage noch kurz ein Wort, bei der jüngeren Politikerinnen und Politikergeneration in Deutschland schon so war, dass jetzt gar nicht böse antiklerikal oder antichristlich sind, sondern einfach so eine Grundfremdheit, wo man erstmal viel Geduld aufwenden muss, wenn das möglich ist, zu sagen, so schlimm ist das mit dem Christentum gar nicht. Wie nimmst du das selber wahr?
Also ich nehme das schon wahr, nicht das Wort Auslaufmodell gefällt mir nicht.
Aber nee, mir auch nicht.
Überhaupt nicht, aber so ein bisschen, es ist nicht gerade die Usanz, sage ich jetzt mal.
Die hat keine Konjunktur
für. Ja, die Säkularisierung ist ja eine Realität, da muss man ja auch nicht daran vorbeischauen. Aber das Christliche als Teil meiner Persönlichkeit, das ist schon nicht gerade das Übliche in der Politik. Und wenn es in der Politik ist, dann ist es schon auch noch viele Leute, die es dann verwundert, dass man dann Sozialdemokrat wird in der Schweiz. Da geht man eher zur Evangelischen Volkspartei oder zur eher konservativen EDU. Und das ist eigentlich doch eher speziell. Und daher, also diese Geschichte kann ich gerne erzählen, das war für mich ein besonderes Erlebnis. Ich wurde dann in den Nationalrat gewählt und schon am zweiten Tag ist jemand, ein Kollege aus der Partei neben mich hingesessen und hat gesagt, jetzt habe ich gerade gehört, dass du in einer Freikirche bist. In der Schweiz ist ja die evangelisch-methodistische Kirche eine Freikirche. Und du bist so normal, das kann ich fast nicht glauben. Und das war ja ein bisschen ein spezielles Erlebnis, aber es ist auch gut, dass dieses Erlebnis so war, weil dann war es auch gerade klar. Ich möchte eigentlich mittendrin sein, aber ich möchte meine Religiosität auch nicht verstecken oder irgendwie nicht thematisieren. Und das war eine gute Erfahrung.
Kann man denn das in politischen Diskussionen in der Schweiz dann auch mal, wenn es jetzt sozusagen sich auf eine Gewissensentscheidung zuspitzt, und das war ja der Abschied von der Atomkraft, ja sicherlich auch, kann man das öffentlich dann in Diskussionen auch vortragen? Bringt das was in Diskussionen, wenn man sagt, ich, Erik Nussbaum, bin aus folgenden Gründen und übrigens auch deshalb? Oder hältst du das in solchen Debatten dann eher zurück, weil du sagst, das bringt jetzt im politischen Gespräch nicht so viel?
Das kommt immer darauf an, in welchem Publikumsrahmen oder in welchem Kontext das ist. Also ich würde jetzt nicht auf einem Parteipodium über diese Fragestellung, würde ich nicht sagen. Und ganz, ganz wichtig ist jetzt, dass ich noch aus einer christlichen Motivation heraus oder christlichen Überzeugung heraus so argumentiere, das wäre jetzt nicht mein Stil. Ja. Aber wenn es natürlich gibt es auch Interviews oder Kontexte, wo man das Publikum auch versteht, was ich dann sagen möchte, dann
sage hier könntest du das
hier tun? Kann ich es problemlos machen.
Okay.
Nein, aber das ist ja die Kunst des politischen Argumentes. Also man muss ja das Argument so formulieren und so vorbringen, dass es im Kontext dann auch eine Wirkung entfaltet.
Wir machen mal einen thematischen Sprung. Weg von der Energie hin zu Europa, das ist für dich ein Herzensanliegen. Auch jetzt nicht, was alle in der Schweizer Politik wie eine Fahne vor sich hertragen. Erzähl doch mal, warum ist dir, ohne dass du dich dafür entschuldigen musst, sagen die europäische Orientierung wirklich ein Herzensanliegen?
Also das hat sicher auch mit meinem persönlichen Werdegang zu tun, aber auch mit meiner Lebensregion Basel. Die Lebensregion Basel weiß natürlich aus ökonomischen Gründen, dass ein gutes Verhältnis zu Europa und zu den Nachbarländern wichtig ist. Man weiß, dass bei uns sind Pharmabetriebe, bei uns sind jeden Tag fast 100.000 Grenzgängerinnen, die da bei uns arbeiten. Dass wir da eine gute Beziehung zu einem Nachbarland oder zu Nachbarländern haben müssen, die in der Europäischen Union sind, das ist offensichtlich und darum muss man das auch lösen, aus meiner Sichtweise. Aber es gibt eine zweite Dimension. Meine Eltern sind im Elsass aufgewachsen. Mein Vater war zu Kriegszeiten ein Jugendlicher. Er hat nicht viel über das gesprochen, aber in der Frage über Pazifismus und Kriegsdienstverweigerung war er zwar ein Mennonit, aber er hat immer gesagt, du kannst deinen Weg des Zivildienstes gehen, aber du hast eigentlich keine Antwort, wenn wieder ein Hitler kommt. Das war immer sein Spruch und den habe ich dann stehen gelassen, war lange, also ich habe den Kriegsdienst nicht verweigert, aber ich habe die Waffe abgegeben im Militärdienst und dieser Satz, der kam natürlich wieder auf mich zu mit dem Ausbruch der Ukraine-Aggression durch die Russen und das ist ein Satz, der mich jetzt ein bisschen auch sicherheitspolitisch anders denken lässt als vielleicht noch vor 10, 20 Jahren. Und diese Dimension, dass eigentlich nach diesem Zweiten Weltkrieg und kombiniert mit diesem Satz meines Vaters, habe ich einfach das Gefühl, wir sehen in der Schweiz jeweils nicht so genau, was das eigentlich heisst, wenn Nationen miteinander wieder zusammenarbeiten und Nationen versuchen, miteinander ein Gebilde zu gestalten, das heißt jetzt die Europäische Union. Und man muss Nationen eigentlich finden, wir machen miteinander lieber einen Vertrag anstatt einen Krieg. Diese Dimension wird in der Schweiz ein bisschen fast ein gering geschätzt, finde ich. Und das hat mich dazu geführt, dass ich ein überzeugter Europäer geworden bin, weil ich glaube, dass diese Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg eine einzigartige Entwicklung war, wenn man weiß, wie man sich bekriegt hat, dass man miteinander und auch jetzt in dieser schwierigen Zeit, wie man versucht, miteinander einen Weg zu finden, hier und da mit einem Ausreißer, hier und da mit einem Oppositionselement in einem Mitgliedsland, all diese Fragen sind da, aber trotzdem versucht man, diesen Weg friedlich zu gehen. Das finde ich fantastisch, eigentlich immer noch als Bürger von Europa, und dass wir da mit der Schweiz fast ein bisschen die Message aussenden, alleine ginge es besser, würde jeder für sich schauen, ginge es besser, das bedrückt mich manchmal.
Das ist aber noch stark.
Und da, wie?
Das ist noch stark.
Ja, dass man so sagt, wir sind unabhängig, alleine, Souveränität definiert sich nur als alleiniger Nationalstaat, das gibt schon eine starke politische Strömung in unserem Land. Und das, glaube ich, jetzt ist aus meiner Sicht jetzt einfach keine gute Konzeption für das Zusammenleben in Europa. Und darum bin ich heute ein Euro-Turbo, abschätzig gesagt, von den Medienschaffenden, die mich nicht so mögen.
Euro-Turbo, das muss ich nochmal verstehen, was damit gemeint sein soll. Ändert sich jetzt, also das habe ich ja schon aus Deutschland so auf die Schweiz blickend schon mitbekommen, dass es da ein hohes Eigenverständnis gibt und die Neutralität einen hohen Wert, und kann ich alles nachvollziehen, obwohl ich es auch wiederum nicht nachvollziehen kann. Ändert sich das sozusagen auch durch tagespolitische Eskalationen wie jetzt diese Zollfrage von Herrn Trump? Oder sind das so tief sitzende Mentalitätseinstellungen, dass das sehr, sehr lange dauert, bis man da was verändert? Also jetzt könnte man sagen, liebe Schweiz,
ich glaube, es verändert sich. Ich glaube, es verändert sich, aber es ist trotzdem ganz nüchtern betrachtet, ist das 50-50 in unserer Gesellschaft. Also mehr unabhängig isolationistisch, sage ich jetzt mal, gegenüber europäisch offen und kooperativer. Das ist seit 30 Jahren so jetzt bald. Also mit der Ablehnung des europäischen Wirtschaftsraums 1992 hat sich das immer stärker manifestiert, und heute würde ich sagen, sind wir in der Schweiz gespalten in dieser Frage bezüglich eigenständig, souverän und kooperativ integrieren mit europäischen Ländern. In der Neutralitätsfrage erleben wir jetzt auch ein Stück weit eine solche Spaltung seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges, weil wir ja die Sanktionen übernommen haben gegen Russland. Da gibt es eine starke Strömung, die findet, das geht nicht mit der Neutralitätsverpflichtung der Schweiz. Und der Bundesrat sieht das aber auch anders, und die Mehrheit im Parlament auch, dass man Neutralität heißt, die militärische Neutralität heißt nicht, dass man keine politische Neutralität auch noch existiert. Okay. Also es gibt eine feste Strömung, die sagt, natürlich sind wir auch für das Völkerrecht, und natürlich ist ein neutraler Staat auch der Meinung, eine Aggression gegenüber einem anderen Staat muss man verurteilen, und man muss auch mit nicht militärischen Mitteln da einwirken. Aber da gibt es jetzt eine Volksinitiative, die möchte wieder unsere Verfassung ändern, um die Neutralität enger zu fassen und die Neutralität als so zu formulieren, dass man niemals eine Haltung haben kann, sondern immer einfach überall draußen ist. Okay. Und das wird auch ein Stück weit eine Spaltung sein, aber wahrscheinlich eher die traditionelle Neutralität, die eher ein bisschen flexibel ist, wird wahrscheinlich obsiegen, hoffe ich doch.
Zum Stichwort Spaltung nochmal. Also das gibt's ganz viel und wird auch oft beklagt. Manchmal denke ich mir, muss man das eigentlich immer beklagen? Ist Spaltung nicht ein ganz normaler Sachverhalt in modernen Gesellschaften? Muss man nicht immer drüber schreien? Man muss Formen finden, damit umzugehen. Hat dieses Schweizer Modell ich karikiere das wahrscheinlich, wo man sich irgendwie dann doch immer alle zusammensetzt und nach dem nächsten Jahr ist ja wer anders dran und man muss halt immer Kompromisse finden. Ist das ein Modell, mit dem man also auch durch verschärfende Spaltung bearbeiten kann? Also denn ich könnte mir vorstellen, bei diesem Europa-Ding gibt's die Spaltung zwischen Land und Stadt, zwischen den Generationen, vielleicht auch zwischen unterschiedlichen Einkommensgruppen. Ist dieses Schweizer Modell, dass man sich doch immer wieder zusammenrauft, eine Möglichkeit, sowas zu überwinden? Oder ist man, macht es das schwer, so einen richtig im polarisierten Kampf miteinander umzugehen?
Also ich glaube, es ist kein Schweizer Modell. Man kann sich immer zusammenraufen. Mhm. In jeder Gesellschaft. Das ist nicht das Problem. Die Schwierigkeit der schweizerischen Entscheidungsfindung in diesen zwei schwierigen Fragen ist einfach, dass die uns jeweils zurückwerfen, mehrere Jahre. Also würden wir jetzt die Beziehung mit den europäischen Ländern nicht stabilisieren können, weil wir ja dann im 27, 28 darüber abstimmen, dann wird das natürlich nicht im 29 dann wieder korrigiert, weil eben auf der anderen Seite klar, 27 Länder sind, die dann finden, das war jetzt, glaube ich, das zweite Mal, wo wir mit euch versucht haben, und ihr wolltet ja nicht, also dann steht ihr jetzt einmal hinten an. Also so einfach ist das nicht.
Hinter Großbritannien.
Ja, nein, das ist einfach nicht so einfach im internationalen Beziehungsgeflecht dann zu sagen, wir sind doch die Schweiz und wir sind gut und wir könnten doch nächstes Jahr schon wieder beginnen mit der Verhandlung und irgendwie, ihr müsst uns jetzt mehr entgegenkommen. Und das wird vielleicht ein bisschen, wir würden uns vielleicht noch zusammenraufen, aber die andere Seite sagt, ja, wir haben jetzt zweimal den Kopf angeschlagen mit euch, das ist nicht so gut. Und ähnlich wäre es wahrscheinlich bei der Neutralitätsdebatte, wenn die Schweiz eine zu enge Neutralitätsverständnis jetzt noch in die Verfassung schreiben würde und gleichzeitig die ganze Schweiz weiß, dass wir natürlich den bewaffnete Verteidigung der Schweiz ist nach 3-4 Tagen vorbei, das weiß jeder, der versteht, wie Kriegsführung geht. Dann würden sie auch sagen, es ist seltsam, ihr meint, ihr könnt etwas definieren, aber am Schluss gibt es diese Schweiz nur, weil rundherum Armeen versuchen, im Krisenfall, wenn das hoffentlich nie eintritt, aber dass dann etwas da ist. Oder? Und das hat international leider an Bedeutung oder an Anerkennung verloren, würde ich jetzt mal so sagen. Okay. Auch wenn das da in meinem Land nicht so gern gehört wird. Aber diese Überhöhung, wir sind alleine stark, die wird nicht so gut akzeptiert.
Ich würde gerne zum Schluss kommen, um dann auch mal eure Fragen oder Kommentare hier vorkommen zu lassen. Zum Schluss, das RefLab Festival hat das schöne, den schönen Slogan, alles wird gut, nicht? Heißt es? Alles wird gut. Nun habe ich allerdings heute Morgen in der Neuen Zürcher über mein Land Deutschland gelesen, dass in Deutschland alles ganz schlimm, katastrophal, frustriert, ermüdet, ermattet, alles desolat ist. Also das war jetzt dieser Schweizer Blick. Und ich selber habe immer so eine Spaltung bei mir. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Die Welt draußen ist voller Probleme, alles ist schwierig. Aber komisch, mir selber und in meinem kleinen Lebensbereich, es ist eigentlich ganz gut, muss ich mich dafür schämen. Wie ist so deine Stimmung? Alles wird gut. Ist natürlich auch eine kleine Provokation. Mit welcher Grundeinstellung guckst du gerade so auf die Welt und gehst ins nächste Jahr?
Also du fragst mich ja wahrscheinlich als Politiker.
Und als Mensch natürlich, weil das ja oft...
Ich beginne einmal als Politiker. Als Politiker ist unser Land in einer sehr schwierigen Situation im Moment. Wir haben ja diesen Zollhammer von Herrn Trump. Mhm. Im Moment noch 39% auf allen Exporten aus der Schweiz. Das wird, wenn das so bleibt, wird das sehr schwierig für unser Land. Das wird Arbeitsplatzverluste geben. Das wird Schwierigkeiten geben für einige Firmen. Und dabei ist ja noch ausgenommen, was wir mit unserer Pharmaindustrie machen, welche ein hoher Anteil hat der Exporte. Wenn bei der Pharmaindustrie auch noch Elemente kommen von Druck aus den USA,
Preisrabatte und sowas,
Preisrabatte und alles Mögliche, dann wird das auch noch einmal Konsequenzen haben. Das ist im Moment ein ökonomisch gesprochen für unser Land eine schwierige Situation. führt vielleicht dazu, dass man versteht, was man mit den europäischen Nachbarn hat. Das könnte dann wieder der Hoffnungsschimmer sein. Dieses Momentum spürt man ein bisschen, aber wenn wir das auch dann nicht regeln wollen, dann haben wir zwei große globalisierte Absatzmärkte, die für unser Land wichtig sind, sind dann nicht mehr ganz geklärt und das wäre nicht schön. Das trifft einzelne Menschen am Schluss, mich nicht, aber da gibt es Arbeitsplatzverluste und Familien, die betroffen sind und das wird nicht gut für unser Land. Darum ist alles daran zu setzen, dass wir das hinkriegen und dass wir eine Rolle finden in der Staatengemeinschaft und auch eine Rolle finden als neutrales Land in den schwierigen Fragen der humanitären Rolle der Schweiz, wo wir auch ein bisschen zögerlicher geworden sind.
Alle sind
als neutrales Land, glaube ich, haben wir als Depositärstaat der humanitären Konventionen, wäre es unsere Aufgabe, hier ganz vorne zu sein, aber da spielen andere Elemente hinein, die da auch wieder uns zu einer zögerlichen Nation machen. Ja, und das gibt ein paar Elemente, die sind nicht gut. Persönlich geht es mir ähnlich wie dir. In meinem Umfeld erlebe ich es als Privileg und große Dankbarkeit, dass ich in diesem Land leben darf. Das muss ich schon sagen. Es ist natürlich trotz allem ein schönes Land, aber es wird auch wieder Menschen treffen, die nichts damit zu tun haben, dass die Geopolitik im Moment so in eine absurde Richtung geht.
Vielen Dank, lieber Erik, für dieses Gespräch, diese ehrliche Auskunft. Ich finde, wenn es einem persönlich gut geht, sollte man sich dafür nicht schämen, sondern das als auch eine Ressource nutzen, weiter an dem zu arbeiten, was für alle gut ist. Vielen Dank.
Danke vielmals. Grasslab.